Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist auch an Ostern immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Hallo. Servus. Hallo, ich habe auf Servus gewartet.
Auf Servus, ja, das ist, sage ich das immer. Mhm. Ja, sehr gut. Aber was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und gemeinsam sind wir der Locker Room Talk, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus posaunen. Auch an Ostern.
Auch an Ostern. Ostern, ich frage mich eigentlich jedes Mal, jedes Jahr, denke ich mir immer so, was hat man eigentlich letztes Jahr an Ostern gemacht? Man kann sich eigentlich nie erinnern. ich kann mich nie erinnern letztes Jahr an Ostern. Man kann sich vielleicht dann so Bruchstücke der letzten Jahre erinnern, aber ich denke mir eigentlich immer, es ist schön, weil Ostern so egal ist. Also so, weißt du, nicht so wie Weihnachten, man braucht keine Geschenke, sondern es ist meistens recht entspannt.
Zwangloser.
Ja.
Ich kann eigentlich nur noch so, meine Erinnerung besteht aus, wie war die Börsenphase, seitdem wir die...
Ja, letztes Jahr Ostern,
war genau. War nicht gut.
Ja.
Es war auch nicht gut. Jetzt ist auch nicht gut.
Das war genau einem Jahr, da war ich in Amerika. Ich weiß aber nicht mehr, ob war das war. Ja, das war Ostern. Das war, stimmt. Ach ja, das stimmt. Letztes Jahr war ich an Ostern gar nicht hier. Da war ich ja in Kalifornien. Stimmt.
Ostern, gut, dass du es sagst. Ostern war letztes Jahr auch bescheiden aus Börsensicht.
Es ist jetzt faszinierend. Wieder. Ja, da war der Liberation Day. Der war am, weiß nicht, sogar der 1.
Der April.
1. oder 2. April. Gut gewähltes Datum. Ja. Quasi genau ein Jahr her und jetzt haben wir auch den Salat hier.
Genau. Und wir sitzen wieder hier.
Ja, wir sitzen wieder hier. Ich habe mich ja diese Woche schon gefragt, ob Donald jetzt das Insider-Trading schon auch mit dem Iran zusammen macht oder mit einigen. Das ist schon faszinierend.
Ja, es ist, ich sag mal so, Korruption ist nicht schlecht, wenn man Teil der Korruption ist.
Und wenn man sie gut im Griff hat.
So, ich wäre gerne Teil dieser Korruption. Ernsthaft.
Das ist schon interessant.
Es ist ja wirklich super einfach. Wenn du einmal in diesem Kreis bist, dann weißt du, was der alte Onkel erzählt, deckst dich vorher ein.
Ja, es ist praktisch. Gut, bei Trump musst du damit rechnen, dass er dann doch im Zweifel irgendwas anderes raushaut. Das ist die Gefahr. Da, glaube ich, brauchst du schon gute Nerven. Weil irgendwie, und dann vielleicht rutscht ihm dann nochmal was anderes raus, weil du weißt ja nie, wie es die Börse interpretiert. Also einen Satz so zwischen in 2-3 Wochen ist alles vorbei und wir bomben sie in die Steinzeit zurück, wo sie hingehören. Das war auch noch ein sehr schöner Nebensatz. Also das ist schon eine große Range.
Dazu passend, das hat mich letztens jemand gefragt, wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft reisen könntest, aber nur eine Minute hättest, was würdest du machen? Dann würdest du wieder zurückkommen.
Ja, ich denke zuerst natürlich an die Börsenkurse. Das wäre jetzt das Einfachste.
Du hast eine Minute.
Was soll man jetzt Großartiges machen? Also, du wirst jetzt kaum die letzten 10 Fußballmeister nachschauen. Das ist jetzt, ja gut, kannst du auch machen. Kannst du drauf wetten.
Ich hätte Lottozahlen.
Ja, Lottozahlen, ja, irgend sowas halt. Aber ja gut, ist ja völlig wurscht, ob jetzt Aktien, wenn du es weißt, sicher, dann kannst du auch alles reinknallen. Ist im Zweifel sogar schlauer als Lotto, weil Lotto bin ich ja, weil du kannst ja nur eine Lottozahl nachschauen, oder?
Nee, du kannst ja
du googeln. Du willst ja die alle grabben quasi.
Du kannst ja Gemini machen.
Ja, okay, spuck mir alle Lottozahlen. Ja, okay. Ja,
gut, oder das spuck ist smart, mir die.
Aber geht das so schnell, eine Minute?
Oder spuck mir die Lottozahlen aus vom und dann das eigentliche Datum die Woche danach. Dann gewinnst du 7-mal in Folge Lotto.
Ja gut, es reicht ja, wenn du sagst, spuck mir alle Lottozahlen aus, also seit dem, weiß ich nicht, 1. Januar 2027 bis, schaust du, wie weit du kommst und dann so viel halt mitnehmen kannst.
Screenshot darf man machen.
Ja, okay. Ja, gut, dann wäre Lottozahlen. Ja, gut.
Ohne Screenshot ist Lottozahlen schon nicht so cool, weil du musst dir ja 7 Zahlen merken. Also Eurojackpot 5 plus 2 ist, glaube ich.
Ja.
Du musst dir 7 Zahlen merken.
Ja, und dann ist es halt vielleicht auch nur eine Million. Und das meine ich, da kannst du...
Eurojackpot ist, glaube ich, immer mehr. Es geht bis 90 Millionen. Und
ja, gut, okay.
Ich glaube, das geht bei 8 oder 10 Millionen los.
Nicht ganz ja gut, okay, das ist dann schon besser. Aber wenn du jetzt weißt, welche Aktien in 10 Jahren fett im Plus
also
stehen...
Also wenn du dir die Zahlen merken musst, das wäre mir zu riskant. Weil stell mal vor, also das ist ja so krasser Druck, dann würde ich auch Börsenkurse checken.
Ja.
Ich glaube, als erstes würde ich Bitcoin checken.
Ja, zum Beispiel.
Oder du guckst in 10 Jahren einfach, nee, du musst dir einfach den S&P geben, was sind die größten Positionen?
Ja,
und wenn da irgendwas ist, was
ja, oder bei Kryptowährungen halt, was sind die größten? Und dann der kleinste Schrott von heute, dann...
Ja. Aber ich würde auf die Gesamtmarktkapitalisierung schauen. Kann sein, dass Bitcoin immer noch die größte ist, aber mit 3 Euro.
Sieht man, wie geldfixiert wir sind. Leute, was würdet ihr machen? Ja, aber mir fällt jetzt auch irgendwie nichts.
Was willst du in 10 Jahren in einer Minute machen?
Ich sag ja, mir fällt auch nichts Spannendes ein.
Willst du auf deinen Schniedel gucken, ob noch alles, also während du die Börsenkurse checkst.
Ob noch alles sitzt, ob noch alles links oder rechts hängt. Ja, das ist
Du kannst ja beides machen. Kannst dein Handy, kannst ja parallel gucken.
Um das Niveau mal zu heben. Ich habe 2 neue Bücher, die habe ich geschenkt bekommen. Finde ich aber spannend. Kannte ich nicht Frauke Rostalski? Das ist eine Rechtswissenschaftlerin. Wer soll was tun? Interessant, so ein Buch, auf das wäre ich jetzt selber auch nie gekommen. Das finde ich mal gut, so Bücher, habe ich jetzt als erzählt, die man sonst jetzt vielleicht nicht unbedingt lesen würde. Da geht es um das Thema Klimaschutz und zwar, wie sinnvoll das ist, wenn sich jeder Einzelne bemüßigt fühlt, und sie stellt das in Frage und sagt, das ist Aufgabe der Politik, vor allem, wie es ja eigentlich jeder vernünftige Mensch sagt, es ist sinnvoll, aber nur als großes Ganzes. Wenn du jetzt als kleiner Fritzi deinen Müll trennst, dann ist das nett, aber das wird jetzt... Jetzt kann man sagen, wenn das jeder macht, ja, aber selbst dann verhindert das auch wenig im Vergleich zu dem, was in China oder Indien rausgeblasen wird. Finde ich interessant. Und von Gabor Maté, vom Mythos des Normalen, bin ich auch gespannt. Ja, 2 spannende Bücher.
Ja.
Ich werde mich zwingen zum Lesen.
Weil du es gerade angesprochen hast, Klimaschutz, das ist ja immer so, ich will jetzt nicht Wortklauberei betreiben, aber es wird ja häufig so synonym verwendet. Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz,
ja.
Tierschutz. Und ich merke immer, zu einigen diesen Begriffen, so habe ich so wenig Gefühl und weiß auch nicht, was ich so recht davon halten soll. Aber so Natur und Tierschutz, ne? Da brenne ich ja für. Das finde ich ja, also das finde ich richtig wichtig. Da muss ich mich jetzt mal echt zu bekennen.
Und weißt du, was das Lustige ist? Das Problem ist, dass irgendwie zu allem. Zu Naturschutz jetzt nicht so, Naturschutz kommen ja als erstes zu Greenpeace und so, das ist ja, die sind ja auch schon teilweise extrem, aber gut, Naturschutz finde ich ist eigentlich nicht negativ besetzt. Bei Tierschutz, also so glühende Tierschützer, die haben ja auch meistens einen Knall, also, ja. Also nichts gegen Tierschutz. Ich habe vor kurzem gesehen, Christian Wolf, ganz toll, der fällt mir gerade ein, rettet ja gerade Hunde in Rumänien, das ist ja auch Wahnsinn, was da passiert. Nicht, ich will das Tierschutz überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, ich meine nur, so Leute, die zum Beispiel auf Facebook, so der typische Boomer, der so Tierschutz, der teilt dann ja auch gern so Sachen wie hier Vergewaltiger aufhängen und kastrieren und so. Das ist manchmal so ein bisschen so eine seltsame
Bubble. Nein, ist so voll.
Aber Tierschutz ist natürlich was Tolles.
Eigentlich ist Naturschutz ja eine zutiefst konservative Position.
Absolut, natürlich.
Also konservativer geht gar nicht. Naturschutz ist konservativ. So, aber davon unabhängig, mir ist es jetzt auch wieder klar geworden, es ging ja jetzt viel durch die Medien, dieser Wal, der gestrandet ist. Gut, da wird sich jetzt auch viel drüber lustig gemacht und so, aber mir geht das voll nah, ich habe das gemerkt. Also mir tut das so weh, dieses Tier da zu sehen, also ernsthaft, das ist, und das nervt mich so krass an dieser Klimaschutzdebatte, weil da wird dann irgendwie so alles reingerührt, was schon mal per se, es gibt Zusammenhänge, aber das sind auch mal unterschiedliche Dinge. Da wird gar nicht mehr differenziert und es wird gar nicht mehr darauf geachtet, worum es dann halt meiner Ansicht nach halt geht und was super schützenswert ist, nämlich, dass wir eine intakte Natur haben und dass die Flora und Fauna und die Tiere halt gut leben können, weil jeder von uns, die mal so in den Bergen sind, in der Natur, jeder findet das ja schön. Ich kenne keinen Menschen, in meinem Umkreis, der sagt, er findet Naturscheiße. Vielleicht Kinder mal so, Teenager-Mädels, die denken, nie. Aber
ja, sonst, gut, das Teenager ist mal kindisch und
so,
aber provozieren.
Jeder erwachsene Mensch findet es ja geil, in der Natur zu sein. Oder kennst du irgendwen, der sagt,
außer, da gibt es diese Videos, dass die Talaruns nicht in den Bergen und so
ja, zu sehen. Ja.
Das stimmt wirklich.
Ja, und deswegen bin ich da ja so gerne.
Dass die Spawnrate sehr niedrig
ist. Auf einem Berg, also ich bin auf einer Talaruns-Skala, da bin ich schon ganz, ganz weit auf dem Berg.
Das sind relativ normale Leute.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen Talahuhn auf dem Berg gesehen.
Die wissen vielleicht auch gar nicht, dass das existiert. Das ist halt auch weit weg dann.
Ja.
So vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Gipfel, zum Matterhorn ist ja schon ein Stück.
Das macht die Natur noch schöner.
Das ist gut, dass du das sagst. Heute, da fällt mir was ein. Ich habe mir neulich auch gedacht, warum man so frustriert ist von dieser Politik. Weil man, ich will jetzt nicht wieder ins Politikbashing und alles so schlimm, sondern man fühlt sich einfach nicht abgeholt. Von gar keiner Partei mehr, also nicht mal im Geringsten. Zum Beispiel auch von der FDP, das ist ja auch so kindisch, dieses dann... dieses dann, oh, jetzt kaufen wir uns unsere Böller so demonstrativ und so, das ist auch so schlecht. Also ich bin ja auch für Freiheit, aber wie du es gerade sagst, es hat ja auch nichts mit Freiheit, liberal oder irgendwie gesunden Menschenverstand zu tun, wenn ich sage, oh ja, die Natur ist mir scheißegal. Das ist ja auch saublöd.
Danke. Danke.
Genau, also aber die Grünen, die sind ja auch mittlerweile völlig, ich habe neulich, ich konnte es nicht lassen, wieder so einen Tweet kommentiert von irgendeinem Grünen oder Grünen-Fan nach dem Motto, ja, die Grünen sind die einzigen, die stehen für Freiheit und für Nachhaltigkeit und sonst was. Jein, also da sind halt so viele Probleme. Also erstens hat man schon diesen ganzen woken Rucksack mit dabei, was für mich die wichtigen Sachen total überlagert. Also die Grünen sind ja auch, finde ich, gekapert worden von lauter Spinnern. Das ist, also ich frage mich nicht, warum kann man nicht Naturschutz verbunden mit Wirtschaft irgendwie einfach von normalen Menschen haben? Warum muss das immer alles so spinnert sein? Also die einzigen zwei, die mir dabei bei Verstand sind, so ein Palmer und so ein Özdemir, die sind ja okay, aber das stimmt schon, was da hinten alles dranhängt oder unten drunter dann steckt im trojanischen Pferd, das ist halt wirklich Rocky Horror Picture Show. Bei der FDP ist mir das auch dann zu primitiv, dieses, weißt du, dieses Gewollte jetzt, oh, wir sind hier die Mini-Millays und wir sind so,
ist so schlecht.
Es ist so peinlich. Und der Dürr, da haben wir uns ja schon seit Wochen und Monaten ausgekotzt. Also dieses Duo Dürr-Büttner, ganz ehrlich, also das reizt mich fast zum Kotzen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Die zwei, das sind auch so nichtssagende Menschen. Die stehen für gar nichts. Die stehen nicht für, also das meine ich, für was stehen die denn? Das sind wie so Pappfiguren, die du da hinstellst, die dann ihre Sprüchchen da aufsagen, aber die leben das ja auch nicht. Und es gibt keine Partei, die irgendwie einen vernünftigen, ambitionierten Menschen vorlebt.
Es ist Dürr. Das ist wirklich dumm. Ja. Dazu das Thema Böllern, das ist dann meine vielleicht linkeste Position, die ich würde es sofort verbieten.
Ja.
Sofort. Also was da passiert, auch für die Tiere, für die Vögel und so.
Ja.
Das wäre einer der wenigen Dinge, ich bin gegen Verbote, sofort.
Es nervt ja auch, wenn um 0 Uhr geböllert wird. Sag mal, eine halbe Stunde vorher, sag mal, und eine Stunde. Aber wer ist denn so, wer ist denn so ein armes Würstchen, dass er um 4 Uhr morgens noch böllert? So?
Ey, das
mein
ist,
Gott.
Das ist für alle Tier, also du hast auch Katzen. Ich weiß nicht, wie
das ist auch immer ein bisschen
für einen Hund, für Pferde. Alter, für die Vögel, das ist, nee, das braucht kein Mensch. Und das wird dann genommen von Liberalen.
Ja, genau, so. Das ist dann.
Oder
ja.
die, Tempolimit, auch so. Mein Gott, ein echter liberaler Mensch, dem ist das scheißegal. Dem ist das komplett egal.
Ja.
Weil darum geht es nicht.
Das ist ja auch das Problem, zum Beispiel jetzt bei einer FDP, dass du, ich verstehe es irgendwo, dass du diese emotionalen Themen nimmst, weil die funktionieren halt gut. Du brauchst ja keine Mühe machen. Sagst ja, okay, wir sind gegen Tempolimit und fürs Böllern. So, ich verstehe irgendwo, dass man das besetzt, aber danach wird es halt dünn. Also, oder Dürr, besser gesagt. Und das ist halt schon bitter. Also man kann ja gegen das Tempolimit sein, das ist ja legitim, eine legitime Meinung. Ja, okay, aber wenn das alles ist, dann ist es halt schon ein bisschen schlecht. Ja, das ist wirklich frustrierend. Also, kommen wir noch, was ich auch ganz...
Bitte? Ich finde, das kam jetzt so spontan mit dem Natur- und Tierschutz, das mal wieder cool zu machen.
Es ist ja eigentlich was Selbstverständliches. Ja. Also du bist ja ein primitiver Mensch, wenn du sagst, mir ist die Natur scheißegal, dann bist du ja irgendwie so schon ein bisschen blemblem.
Aber das mal unideologisch mit so einer wirtschaftsliberalen Haltung zu verändern, das wäre mal echt geil.
Ja.
Das mal auszuarbeiten. Das merke ich mir.
Ich fand es auch, nochmal ganz kurz zu den Maldiven, schon auch bedrückend. Du bist da an einem schönen Ort, aber... Es ist halt schon Wahnsinn. Die schütten da ja auch den Sand jetzt schon auf, weil das quasi der Wasserspiegel steigt. Dann legen die da so ein Riesenrohr ins Meer rein und pumpen halt den Sand quasi immer wieder. Dann am nächsten Tag ist es wieder ein bisschen weg. Also die pumpen das immer wieder raus, damit halt diese Sandbank da bleibt. Das ist schon verstörend. Also früher war ja Regenzeit, so eigentlich ab jetzt ungefähr. So März ist noch gut, so ab April dann. Kannst natürlich Glück haben, aber wenn du Pech hast, regnet es halt die ganze Zeit. Da regnet es natürlich immer weniger. Das ist für Touristen praktisch, weil man dann natürlich auch in der günstigeren Nicht-Hauptsaison jetzt fahren kann. Aber es ist schon dramatisch, weil ja man sieht halt, was passiert. Es wird generell wärmer, der Meeresspiegel sinkt, es regnet weniger. Und das meine ich, das jetzt einfach gut zu finden und zu sagen, ja, es ist mir scheißegal, das ist halt dann schon auch ein bisschen schlicht. Genauso schlicht ist es zu glauben, wenn ich jetzt den Biomüll trenne und mit dem Lastenfahrrad fahre, dass ich dann die Welt rette und jeder, der es nicht macht, mich darüber zu erheben und zu sagen, du, das ist halt auch erbärmlich. Also wir pendeln wirklich so, ich habe neulich einen schönen Satz gehört, das trifft's perfekt. Es gibt eigentlich nur noch zwei Sachen, populistisch, faschistisch und woke. Und dazwischen, so als normaler Mensch, wird's schon relativ dünn. Also das ist, obwohl die meisten ja, würde ich sagen, normal sind, aber irgendwie... Man wird so zerrieben. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, diese Sojasörns, die nerven mich natürlich auch, weil ich hatte da neulich mal einen Lichtmoment. Dass,
tatsächlich.
Ja, das sind ja die egozentrischsten Menschen der Welt. Weil ich glaube, die meisten machen es aus welchem Grund? Warum fährt man jetzt, also so ein Lastenfahrrad fahren natürlich auch viele aus praktischem Grund, aber weißt du, so demonstrativ, so wirklich so zur Schau stellen. Ich bin so der Vorzeigegrüne. Also ich bin mir sicher, dass es da ums Ego geht. Da geht es darum zu zeigen, so ich, also das ist quasi meine Moral, wie das ja so schön heißt. Und das ist was zutiefst Egoistisches, weil es interessiert diese Leute, nicht alle, aber so den typischen, den man sich vorstellt, die interessiert es sehr, wahrgenommen zu werden und was andere Leute über sie denken. Und das ist ja wirklich der Kern eines Egoisten, dass ich den ganzen Tag drüber nachdenke, was denken die anderen über mich und wie kann ich denn zeigen, dass ich ein besserer Mensch bin? Und das ist eigentlich auch echt bemitleidenswert.
Ja, also der Mensch ist ja zum einen ein soziales Wesen und wir sind statusgetrieben in der modernen Gesellschaft. Status und Gruppenzugehörigkeit. Und diese Sojasörens, wie du die nennst, die bekommen durch ihr Verhalten beides. Es gibt ja verschiedene Dimensionen, wie man sich einen Status erarbeiten kann.
Ja gut, du musst natürlich auch ein bisschen, du kannst es ja eh nur machen, wenn du ein bisschen besser verdienst, weil jetzt im Bioladen und nein, hier und das teure Lastenfahrrad und so, und das E-Auto, das muss man sich ja auch alles erstmal leisten können.
Aber die Moral, ich mach's extra in Anführungszeichen, ist eine Form, wie ich mir Status in dieser Gruppe erlangen kann und ich habe eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
Ja, ja.
Es gibt ja auch andere Arten, Status zu erlangen, ganz klassisch durch Geld. Durch beruflichen Erfolg. Das ist aber schwer zu erreichen. Das wird ausgeklammert. Was ich habe, ist meine Moral, mein Gutmenschtum. Und dann habe ich Status und ich bin Teil dieser Gruppe. Das heißt, da bin ich voll bei dir. Das ist und damit ist es zutiefst egoistisch. Aber das ist ein ganz natürliches Verhalten.
Ich habe ja neulich auch was ganz Unverschämtes gemacht. Das passt auch gut dazu. Ich habe mir erlaubt, Städte zu ranken. Einfach mal, das ist auch das. Mach das mal selber wirklich von 1 bis 10. Klingt jetzt bescheuert, aber das ist gar nicht so einfach. Jetzt zu sagen, okay, was ist das größte Shithole und was ist für mich? So 1 und 10 ist noch eher einfach, aber gerade so in der Mitte. Was ist so eine 3 von 10 oder so eine 4 von 10? Ich finde das gar nicht so einfach. Ist egal. 3 von 10 war bei mir Berlin. Ich mag Berlin einfach nicht. Ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sagen, die können ja Wahlen mittlerweile auch nicht mehr durchführen. Also da läuft ja offensichtlich auch einiges schief. Und dann kamen auch so schöne Kommentare wie, ja, wie kann man denn das kosmopolitische Berlin so niedrig ranken und als niedriger als andere Städte? Das zeigt ja schon, was man für Moralvorstellungen hat. Also wo ich mir denke, das meine ich. Das ist so dieses, das ist natürlich auch mal der schöne Ausweg, so jemand hat eine andere Meinung. Und dann hat er eine schlechtere Moral.
Ja, dein Moralstatus ist halt sehr niedrig.
Ja. Und das ist halt auch natürlich ein Problem. Da bin ich halt nie auf der Sachebene. Und auch jetzt wieder unser Wirtschaftswachstum schmiert ab. Jetzt mag natürlich der Ölpreis eine Rolle spielen, aber wir können jetzt auch nicht wieder alles dem Krieg da in die Schuhe schieben. Vor allem, wir wissen gar nicht, wie lange er dauert. Also jetzt, weil ein paar Wochen Krieg sind auf der Welt, zu sagen, oh, deswegen bricht unsere Wirtschaft ein. Ich glaube, von 1,2 auf 0,6 wurde es runterkorrigiert. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen billig. Aber wenn man dann sagt, hier, wir müssen jetzt endlich mal zu Potte kommen, dann hier, ja, das ist ja dann auch wieder hier ein schräger Vergleich, weil die anderen, die jetzt die es richtig machen, China oder so, das sind ja alles illiberale Autokratien. Auch, weißt du, so, dass man einfach mal sagt, ja, stimmt, wir könnten was besser machen. Nein, es wird sofort Moral, naja, aber die es besser machen, die sind ja böse. So, erstens ist das natürlich Schwachsinn. Weil es gibt viele Länder, die zum Beispiel Schweden innovativ, Südkorea, Schweiz. Die Schweiz ist, glaube ich, beim Innovationsindex auf Platz 1. Also das ist so eine ganz schlimme Krankheit mittlerweile. So Diskussion beendet, moralisch nicht möglich oder meine Moral ist besser, deswegen rede ich gar nicht mit dir. Das ist halt schon auch echt ein Problem, warum wir, glaube ich, gar nicht mehr vorwärts kommen.
Ja, es ist...
Problem ignoriert, wir wechseln auf die Moralebene.
Es ist ja vollkommen normal, dass wenn ich mit einem Menschen diskutiere... Jetzt in einer normalen Gesprächssituation versuche ich natürlich das Gespräch auf die Ebene zu bringen, wo ich gut bin, wo ich mich sicher fühle. Wenn ich ein Zahlenmensch bin und irgendwie im Business mit jemandem rede, deshalb kommen ja auch immer Marketingmenschen mit Zahlenmenschen immer aneinander. Das geht nie. Warum? Der Design- oder Marketingmensch sieht halt die Story und der Finanzer sieht die Zahlen und deswegen, die reden immer aneinander vorbei. Immer. Weil der eine versucht, das aufs Zahlen zu bringen und der andere versucht es emotional.
Wobei die Kombi natürlich gut ist. Du musst halt dann schauen, dass du es irgendwie zusammenbringst.
Genau. Und in einer idealen Welt versuchen beide, das Gespräch auf ihre Ebene zu bringen, hören aber trotzdem die andere Seite. Das ist halt wichtig. Und bei dieser politischen Debatte ist, die einen versuchen es dann auf die moralische Ebene zu ziehen, blenden aber alles andere aus. Das macht es natürlich auch einfacher. Da muss ich mich damit auch gar nicht mehr beschäftigen. Die andere Seite macht es aber auch. Auf ihre Art und Weise.
Ja, klar.
So.
Ja, jeder wird nicht perfekt diskutieren, das ist natürlich klar, aber.
So. Ja. Wenn ich dann nicht mehr oder wenn wir mit der IT reden, ich drehe durch manchmal. Aber man muss halt immer versuchen, man muss sich wirklich zwingen, die andere Seite versuchen zu verstehen. Im besten Sinne. Nur dann kann es gelingen. Und das haben wir halt verloren.
Es würde ja schon reichen, wenn ich versuche, sie nicht krankhaft misszuverstehen immer. Das reicht ja oft schon, dass man quasi immer das... Ich finde es auch krass mittlerweile, was Leute reininterpretieren in Sachen. Da reicht teilweise schon ein Wort, einfach nur ein Wort, ohne Kontext. Neutrales Wort reicht dann schon, um irgendwelche Sachen zu triggern. Ja. Also Beispiel, die Leute zahlen genug Steuern. Oder ich bin gegen Steuererhöhungen. Heißt, ich will gar keine Steuern zahlen. Das ist so der Klassiker. So, also das ist so, was da teilweise gestrickt wird. So, das ist teilweise so wirr.
Ja,
voll. Und dann gibt's wieder um die Superreichen. Ja, findest du das richtig, dass die so, das ist so, das ist so immer dieses Diskussionsniveau, dieses Strohmann, Whataboutism. Also es geht nie um, ich sag was und es, auf einmal, also ich fange in Polen an und stehe dann in Mexiko.
Die Triggerworte, die Liste wird immer länger.
Ja, das ist,
die ist wirklich enorm. Weil du es angesprochen hast und ich habe das schon so oft angekündigt und ich werde es machen, ich werde mich einmal in das Thema Dänemark einfuchsen oder wir laden jemanden ein, der sich mit der dortigen Politik der Sozialdemokraten auskennt. Ich finde das so wichtig, weil jeder hat das irgendwo schon mal gehört, aber vielleicht ist es auch bewusst, mal so wirklich dargelegt in Deutschland auf großem Scale wurde das nie. Und es ist ja so in Dänemark, die gehen hin, schauen sich Wohnbezirke an und wo Wohnbezirke sind, das sind die Sozialdemokraten. Wo der Ausländeranteil hoch ist und ich glaube, der Anteil der Sozialhilfeempfänger hoch ist, was machen die? Die reißen das ab. Die reißen einfach das Wohngebiet ab. Und es ist verpflichtend, dass die Kinder, ist Kita-Pflicht ab 3 oder so. Und dort wird dänische Sprache und Kultur gelehrt. Das ist, jeder hier würde sagen, das ist AfD, also Faktor 10, Wohngebiete abzureißen. Das machen dort die Sozialdemokraten. Also die hiesige SPD. Und ich will mich mal, und wenn man mal so 3 Minuten drüber nachdenkt, macht das auch Sinn, dass es eine SPD macht. So,
ja.
Hierzulande kriegen wir das nicht mehr zusammen, aber die Ursprünge der Sozialdemokraten, das macht schon Sinn. Und ich möchte mal mit einem, wir müssen mal eigentlich nicht selber, wir müssen mit einem reden, der sich da auskennt. Weil das ist wirklich spannend.
Ja, wir müssen vielleicht auch, was mir auch schon mal eingefallen ist, es gibt ja in jeder Partei vernünftige Leute. Also eigentlich anstatt sich immer über die Deppen aufzuregen, was auch irgendwo schon wichtig ist, weil vielleicht kriegt man die dann doch ein bisschen kleiner, müsste man aber auch vielleicht mal mit den Leuten sprechen, die gut sind und die vielleicht nicht so die Bühne haben. Weil es gibt, ich glaube, Tim Vollert heißt er, ich würde den gerne mal einladen. Der ist SPD-Mitglied, soweit ich weiß, der ist so Physik-Influencer, auch jung. Und immer, wenn ich den auf Twitter was kommentieren sehe, denke ich mir, okay, ist vernünftig. Das ist ein vernünftiger, smarter, junger Mann, ist in der SPD. Und ich glaube auch, dass es in der SPD vernünftige Leute natürlich gibt. Aber ich habe das Gefühl, ganz oben sind, wenn ich mir Türmer anschaue, das ist natürlich eine Karikatur eines Politikers. Ich habe das Gefühl, da geht's auch nur darum, eigentlich zu provozieren und nicht irgendwelche Lösungen zu finden.
Wie bei uns.
Und genau. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Und da müssen wir auch mal überlegen, ob man vielleicht mit den Vernünftigeren spricht, weil ich glaube, die Vernünftigen in den Parteien, die könnten sich relativ schnell einigen. Aber ich habe das Gefühl, es streiten sich eigentlich nur die ganzen Gipsköpfe da miteinander. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und die SPD müsste ja gerade in diesen Zeiten jetzt eigentlich überlegen, wie du sagst, Migration eine Baustelle, jetzt auch KI eine Baustelle. Dieses reflexhafte so, ja, wir müssen jetzt hier die Arbeiter schützen und wir müssen die Leute vor KI schützen. Nee, also die SPD war ja auch in der Vergangenheit eigentlich stark, wenn sie so Transformationen mitgenommen hat, wenn sie die akzeptiert hat und begleitet hat und nicht das alles bekämpfen. Also das ist ja auch eigentlich gar keine SPD-Haltung. Das ist ja auch mittlerweile, hat man das Gefühl, weil die Leute mal auf die SPD schimpfen. Ja, ich auch. Furchtbar. Aber die SPD hat ja auch schon glorreiche Phasen gehabt. Ich meine, man muss ja auch sagen, zum Beispiel Schröder hat ja auch viel richtig gemacht. Das ist noch nicht so lange her. Also dieses sich zurückziehen ins Schneckenhaus und dieses so gegen alles, also das ist halt echt auch ein Riesenproblem. Ja. Und da müssen sich halt mal die paar vernünftigen Köpfe, die es da noch gibt, die müssen da irgendwie schauen, dass die ans Ruder kommen, weil sonst ist die Partei ja auch am Ende.
Also ich denke, bald einstellig. Ich meine, ich glaube, sie haben schon einen riesen Schritt in die richtige Richtung gemacht, denn der normale Facharbeiter durch das Ende des Ehegattensplittings, ich glaube, der ist richtig happy.
Der ist richtig happy. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, ich glaube, wir haben echt ein riesen Medienproblem. Wenn ich dann wieder sehe, zum Beispiel vor ein paar Tagen Georg Restle, die SPD muss jetzt nach der Wahlniederlage standhaft bleiben und gegen die CDU. Nein, wenn sie standhaft geblieben wäre, hätte sie gesagt, ja, wir machen keine Koalition, aber ich kann doch jetzt nicht in eine Koalition gehen mit der Union, die AfD im Nacken hat und dann sagen, ja, wir machen jetzt die linkeste Politik und blockieren alles. Also wie kann man denn so verblödet sein? Wenn man sagt, okay, die SPD darf die Koalition nicht machen, okay, das ist ein fairer Punkt, aber in der Koalition, ich muss doch jetzt Schröder-Politik machen und ich kann es ja auch gut. Also es ist ja für die SPD eigentlich dankbar, weil, also erstens, welche Wähler willst du denn noch verlieren? Das ist für die SPD doch jetzt die dankbarste Position. Kannst immer sagen, ja, wir müssen jetzt ein bisschen wirtschaftsliberaler, weil sonst wird die AfD noch stärker, ist doch jetzt eigentlich dankbar. Und dann hast du solche Journalisten, die große Reifen haben wie Rest, die sagen so, die SPD muss jetzt für den Arbeiter kämpfen, die SPD
ja,
muss...
Sie das so machen.
Ja, genau. Super, genau. Yeah, und dann ist die SPD natürlich bald bei 30% wieder und wir haben so ein Medienproblem, das ist Wahnsinn. Auch die Zeit jetzt mit der Altersvorsorgedepot, dann kommt so, jetzt kriegen die Gutverdiener auch noch ihren ETF-Sparplan gesponsert, Headline. Also es ist wirklich, das ist wirklich ein Problem, dass halt bei diesen journalistischen oder bei diesen Medienbrands, die früher natürlich groß geworden sind in einer anderen Zeit, mit einer ganz anderen Qualität. Wer da heutzutage schreibt, das wissen wir auch selber, wir haben ja auch in der Branche gearbeitet, das ist halt echt ein Riesenproblem. Wir haben echt ein, das ist nicht die Elite, das ist ein Führungsproblem. Medien, Unternehmen, das sind alles wirklich Versager, muss man sagen, die letzten 20 Jahre. Weil was passiert jetzt? Wir hatten auch diese Wokeness, oh, überall eine Regenbogenflagge, alles so toll. Was ist jetzt passiert? Kommt Larry Fink und sagt, oh ja, war doch eine blöde Idee. Und alle sind da mitgelaufen die letzten Jahre. Das sind doch alles Witzfiguren. Ich kann doch als CEO, wir sind ja auch jetzt schon seit einigen Jahren Geschäftsführer, ich kann doch nicht einfach da so eine Pappfigur sein, da so ein Dürre, der einfach da wirklich steht und ja gut, der Wind heute bläst mich so und so. Und in den Medien auch nur noch völlige ökonomische Analphabeten, das ist halt wirklich ein Problem. Also ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, weil wir schimpfen immer auf die Politik. Ja, die ist auch schlecht besetzt, aber genauso schlecht besetzt sind Medien, die Leitmedien, nicht nur der ÖRR, auch ein Stern, auch eine Zeit, da gibt's gute Leute, aber halt auch viele schlechte. Und die Konzernlenker, ob das jetzt der Chefredakteur ist oder sonst was, das reicht auch bei vielen nicht. Da war früher ganz anderes Niveau da auch,
ja,
das also da vorhanden war.
Zum Schulterschluss der Medien und der Politik habe ich ein langes Video zu gemacht. Ich denke, also da habe ich alles reingepackt, was mich daran nervt. Noch ein Kommentar dazu. Ich wünsche Georg Restle alles Gute in Nairobi. Nein, ich wünsche ihm alles Gute in Nairobi.
Das war das Beste. So, das ist jetzt mein großer Karriereschritt. Ja, vielleicht wollte er da ja wirklich freiwillig hin. Aber ich habe mir auch gedacht, endlich mal, es gibt hier
noch
die guten Nachrichten.
Nee, ohne Häme. Ich wünsche ihm in Nairobi alles Gute. Ja. Wirklich, es wird toll. Und zum Thema Unternehmertum. Ich glaube, das ist das klassische Beispiel von Angst. Noch Jürgen Klopp. Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Ich glaube, die Angst vor der Niederlage ist in deutschen Chefetagen viel, viel ausgeprägter als die Lust aufs Gewinnen.
Es sind ja auch, das muss man auch sagen, es sind ja oft keine Unternehmer. Es sind ja ganz selten Unternehmer, es sind ja Angestellte. Manager, es sind gut bezahlte oder teilweise extrem gut bezahlte Manager, Angestellte. Das muss man auch mal. Weil es wird ja immer, das Lustige, es wird immer auf die Unternehmer geschimpft. Die Unternehmer sind im Zweifel die selber oder die immer selber den Kopf hinhalten. die nicht irgendwie sagen, ja gut, die Politik will das jetzt so, das halte ich zwar für völlig idiotisch, mach's aber trotzdem, nee, das machen Unternehmer nicht. Das machen dann nur irgendwelche angestellten Mitläufer, die halt Angst haben, wie du es beschreibst. Und das ist halt schon auch ein Problem.
Voll.
Weil ein Unternehmer, der sagt halt, glaube ich jetzt nicht, okay, ich halte das für absolut bescheuert, treibt uns in Ruin, aber wenn Ricarda Lang das sagt, dann machen wir das jetzt mal. Das glaube ich jetzt eher nicht. Da gibt es, glaube ich, gibt es natürlich auch, aber ist eher selten. Kommen wir zum Thema Verdienst. Jetzt sind neue Zahlen rausgekommen. Brutto-Median in Deutschland. Du weißt es wahrscheinlich, oder?
Nee, ich hab nicht reingeschaut.
Was schätzt du? Also Brutto-Jahresgehalt Deutschland. Median, genau die Mitte. 50% verdienen mehr, 50% verdienen weniger. Also Brutto-Jahres.
56.000.
54. Ja, ist gar nicht mal so viel.
Nee. Nein, 56.000, ja. Was soll man dazu sagen?
Finde ich dann auch lustig, weil wenn man dann sagt, naja, ich hätte schon gern, dass das mehr wäre, dann, das ist immer das beste Argument. Das ist das allerbeste, fällt mir ein. Ja, mit dem Geld, schau doch mal international, da gehörst du zu den obersten 5%. So, das ist wirklich.
Was nochmal?
Ja, so, schau doch mal, wie viel das international ist. Das ist natürlich.
Oh, come on.
Das ist natürlich so, ja. Also, erstens ist das natürlich dümmlich, weil ich, wenn ich jetzt natürlich vergleiche mit dem Kongo, dann okay, dann bin ich reich mit 54.000, das ist klar, aber ich lebe ja erstens im Kongo, sondern ich lebe hier. Und zweitens, ich kann es ja auch mit denen vergleichen, die mehr haben.
Also, Georg Restle wird in Nairobi ein tolles Leben führen.
Ja, das stimmt.
Oder wird das angeglichen sein Gehalt?
Nee, das sicherlich nicht. Sonst hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Nee, genau, also das ist halt so, Und vor allem, ich muss ja dann auch schauen auf die mehr haben. Also, das ist ja das Interessante, weil das sind ja schon Effekte, zum Beispiel Amerikaner lachen sich ja kaputt. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in den USA höher, das ist schon klar. Der Amerikaner lebt jetzt ja nicht nur, weil er mehr verdient als jetzt ein Deutscher, lebt jetzt nicht wie ein König, weil er hat natürlich auch die Kosten vor Ort. Aber er hat natürlich, wenn er in Urlaub fährt oder wenn er zum Beispiel eine Immobilie kaufen will, in Italien oder sonst wo, machen ja einige Amerikaner, die kommen ja hierher, weil es hier so billig ist, dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Und das finde ich dann schon interessant, weil diese Vergleiche sind dann natürlich schon, also nur nach unten ziemlich dämlich, weil da muss ich nach oben auch schauen. Und in New York verdient dann halt jetzt auch schon ein UPS-Bote, der verdient dann halt auch schon seine 100, 120.000 Dollar. Da bist du in New York dann natürlich arm oder halt kommst halt gerade über die Runden. Aber wenn man das jetzt mal überlegt, ich buckel jetzt 10 Jahre in New York wie ein Blöder, selbst mit einem einfachen Job und sagt dann, ja okay, danach gehe ich nach Italien, dann kann ich mir da erstmal eine schöne Bude kaufen. Also das sind natürlich schon auch Effekte. Das macht jetzt natürlich nicht jeder, aber ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, wenn man eine starke Wirtschaft hat und wenn man ein bisschen, wenn man nicht sagt, ja mei, wir haben doch Daseinsvorsorge hier in Deutschland.
Ja, wie gesagt, die Angst haben, schauen nach unten und beruhigen dann ihre Angst mit, oh, es geht anderen Leuten viel, viel schlechter. Ja. Und die Bock haben aufs Gewinn, sagen, ey Leute, da geht deutlich mehr. Und da geht ja deutlich mehr. Ich meine, das ist ja das Bruttogehalt. Das war Bruttogehalt. Ja, schau dir mal die Abgabenlast an.
Ja, dann sind das kommt ja auch noch dazu. Genau, das Brutto sagt ja, ist ja nicht mal netto. Das muss ich ja dann auch noch schauen, was so bleibt überhaupt übrig.
Und dann bist du, dann rutschst du wahrscheinlich noch mal weiter runter. Auch im internationalen Vergleich. Das kann ich mir
Keller
sehr gut vorstellen.
In den Keller zu Georg Restle. Ein Fünftel der jungen Generation gibt an. Auch interessant, Jugend in Deutschland 2026. Studie, ein Fünftel gibt an, konkrete Pläne zu haben, aus Deutschland wegzuziehen. Um im Ausland bessere Lebensbedingungen zu finden. Fünftel, ich finde es viel und wenig zugleich. Ich hätte es sogar mehr geschätzt. Ich glaube auch, konkrete Pläne, gut, das sagen vielleicht dann auch viele. Es ist, finde ich, ein interessanter Gedanke dazu. Ist es nicht sogar schlauer, hier zu bleiben, wenn es vielleicht nicht mehr so optimal läuft? Weil die Konkurrenz ist ja schlechter geworden. Also eigentlich müsste es ja heute, jetzt kann ich natürlich sagen, Rahmenbedingungen hin oder her, aber so schlecht sind die Rahmenbedingungen. Also eigentlich ist es doch wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht blöd bin und faul bin, dann ist es doch wahrscheinlich so einfach wie noch nie.
Du hast halt, die Anreizstruktur ist halt komplett verrückt. Du siehst es doch
sehr
selbst.
Ja gut, aber das ist ja noch besser. Ich meine jetzt nicht, dass es so smart ist. Es geht mir nur darum, dass ich quasi gut bin, dass ich zu den Besten gehöre. Ja. Gerade wenn die Anreizstruktur schlecht ist, dann ist es ja noch wahrscheinlicher, weil dann viele sagen, er lohnt sich ja gar nicht. Das meine ich. Also ich habe weniger Konkurrenz und viele denken sich, naja, warum soll ich jetzt 40 Stunden arbeiten? Ich mache lieber Teilzeit. Das meine ich. Also eigentlich nach oben zu kommen, müsste doch eigentlich so einfach sein wie noch nie.
Richtig, aber wenn oben scheiße ist.
Ja, dann, ganz oben ist, glaube ich, nirgendwo. Also ich meine jetzt schon wirklich, ich meine jetzt nicht Konzern 70k brutto pro Jahr, sondern ich meine schon wirklich Karriere ja, machen, schon wirklich
ja.
Jetzt vielleicht nicht DAX-CEO, aber halt schon wirklich weit oben. Ich meine, ich kann mich dann ja auch selbstständig machen, ich kann ja auch ein Unternehmen gründen.
Es wäre antizyklisch, ja. Bis zu einem gewissen, also wenn die Rahmenbedingungen irgendwann so schlecht sein sollten, ja, dann gut, lohnt es sich nicht mehr.
Ja,
also so jetzt so Argentinien, ne?
Ja,
dann
klar.
Nicht. Aber wenn, ja, ich finde, der Gedanke ist gar nicht so dumm, dann zu sagen, ja, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass es zwar noch ein bisschen beschissener wird, aber jetzt irgendwann,
ja, aber halt so,
irgendwann
geht
ist
halt
okay.
Noch.
So, und wenn du dann hier bleibst, während die Top-Performer weggehen, dann bist du im Sweet Spot. Das kann passieren, ja.
Das ist ja genauso, wenn du super reich bist, dann, also wenn du wirklich super reich bist, Multimillionär oder sagen wir mal wirklich Milliardär, paar hundert Millionen, dann ist es ja eigentlich auch in jedem Land der Welt schön. Also wenn du top, top, top bist, dann ist es überall toll. Also es gibt ja vielleicht Länder, die man trotzdem furchtbar findet, aber wenn du,
machen, ja,
du findest ja auch in jedem Land der Welt ein Top Hotel oder sonst was. Also
ja,
selbst in Nordkorea, da will ich jetzt auch nicht hin, aber also wenn du wirklich ganz oben, das meine ich, also
ja, nee.
Da ist es, glaube ich, in Deutschland, wenn man genauso wie in anderen Ländern natürlich nicht so schlecht. Auch wenn es vielleicht sicherlich besser geht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt mehr der wäre, würde ich, glaube ich, auch lieber nach Singapur, Hongkong oder sonst wohin. Aber in Deutschland oder in der Schweiz ist es auch nicht so schlecht.
Gut, wenn man
oder in Italien.
Steht da auch drin, warum die jungen Leute gehen wollen? Weil ich habe mal so eine Statistik, ich glaube, die war von Luisa Neubauer.
Also ich habe jetzt nicht weiter recherchiert.
Irgendwie habe ich irgendwas.
Aber hier steht, um bessere Lebensbedingungen zu finden, steht da.
Ich habe irgendein Zitat von Luisa Neubauer im Kopf. Nicht, dass ich ihr jetzt was Falsches unterstelle. Bitte nicht anzeigen.
Ich werde dich anzeigen in ihrem Namen, falls sie es nicht sieht.
Ich nicht über Hate-Aid bitte anzeigen. Ich meine gehört zu haben, dass sie mal gesagt hat, dass viele junge Leute auch gehen wollen aus Deutschland, weil sie Angst haben vor Naturkatastrophen, also wegen Klimawandel. Mhm. Klimawandel war irgendwann mal ein Grund, warum Leute Deutschland verlassen. In irgendeiner Studie. Das war ganz abstrus, wo ich mich gefragt habe, warum gehen Leute aus Deutschland raus aufgrund des Klimawandels?
Das würde mich einmal interessieren. Bitte erinnere mich dran, ich würde mal gerne mit jemandem sprechen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese Prognosen, die treffen so ungefähr ein. Ich habe doch neulich über dieses Buch gesprochen, wo Europa überflutet ist. Das war auch wegen Klima, aber auch wegen Atomkriegen und so. Das ist ja nur fiktiv. Aber in diesem Buch wurde beschrieben, so die wichtigen Sachen, weißt du, die nicht kaputt gehen sollen, so wertvolle Sachen, wurden wo gelagert? Oben irgendwo, auf dem Berg oder so, Hügel.
Spitze.
Das wäre nämlich auch meine naive Idee gewesen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, ist es vielleicht sehr, sehr dumm, wenn ich jetzt davon ausgehe, Stürme, Überflutungen und so weiter und so fort, dann denke ich mir auch erstmal, okay, wo muss ich hin? Oder ein Tsunami, oder ist ja wurscht was. Nach oben. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, gibt es dann aber vielleicht da oben mehr Gewitter oder gibt es dann da einen Steinschlag oder rutscht, das kann ja auch abrutschen. Das würde mich mal interessieren, wenn man das einfach mal diese Szenarien durchdenkt. Wo wäre es dann am besten? Also es wird wärmer, es gibt hier das und ein Problem und das Problem, Stürme, Überflutungen. Also dann müsste es doch auf der Welt ganz klare Spots geben, wo man sagt, hier ist es mit Abstand am besten. Zum Beispiel jetzt Schweizer Berge. Du hast sicherlich auch irgendwelche Nachteile, aber das müsste man doch ganz klar sagen können. Und theoretisch müssten doch dann da überall die Immobilienpreise oder so, vielleicht ist es auch Grönland, ich weiß es nicht. Aber das würde ich gerne mal mit einem Experten besprechen. Weil da müssten ja,
ja,
selbst wenn da nur die Superreiche, selbst wenn da nur die Milliardäre kaufen, wenn ich jetzt Milliardär bin, würde ich sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt hier die Grundstücke und da kauft mir das alles leer. Wenn es so kommt, dann sitzt man da. Also, oder vielleicht gibt es da auch zu viele Unsicherheiten und unsichere Variablen, weil ich denke mir, das musste man doch eigentlich, muss man doch sagen können.
Also die höchsten Grundstückpreise in Deutschland sind ja bekanntlich auf der schönen Insel Sylt.
Ja.
Sylt ist nach Projektion als erstes weg.
Aber da werde ich auch, wird wahrscheinlich auch darauf geschüttet oder irgendwas. Irgendwas wird man da schon machen können.
Naja, wenn ich Angst habe, dann müssten dort die Immobilienpreise massiv nach unten gehen. Tun sie nicht. Die steigen weiter.
Gut, vielleicht warten auch viele, bis man sagt, okay, ja, jetzt.
Meinst du so eine Bubble?
Ich weiß es nicht, aber ja, natürlich, also das meine ich.
Irgendwie traut der Markt den Projektionen nicht so ganz.
Ja, das ist interessant. Also da würde ich gerne mal mit jemandem quasi, weißt du, die Welt in 50 oder 100 Jahren.
So. Wobei bei so Superstürmen, da würde ich nicht oben auf dem Berg sein. Ich glaube, da ist ein horrendes Wetter. Ich glaube, da willst du nicht sein, wenn es so richtig stürmt.
Nee, generell, ich finde Inseln, ich muss dir das ganz ehrlich sagen, die Malediven, die waren jetzt schön, perfekt, aber da war jetzt auch gutes Wetter. Also ich glaube, wenn es da richtig stürmt, dann ist das auch, also so kleine Inseln, ich war ja auch in Japan, die war jetzt auch nicht riesig, die Insel. Die war jetzt natürlich größer als die Malediveninsel, aber auch nicht riesengroß. Ich finde so kleine Inseln schon gruselig.
Ja.
Und dann, wenn du noch so im offenen Meer bist, boah.
Ist halt Knast.
Ja, ja, das ist schon. Ja, und auch gerade so, wenn die Natur dann so, weißt du, wenn dann da so richtig.
Wenn kein Boot fährt, bist du im Knast.
Ja.
Du kommst da nicht weg.
Ja. Ja, gut, Flugzeug noch. Aber das ist schon. Gut, auf den Malediven, da hast du diese Riffe, da hast du auch nicht so viel Wellengang, aber gerade wenn dann da so scharfer Wellengang so ist, das ist schon. Da stehst du schon irgendwie so nackt im Wind.
Was ich gerne jedem jungen Mensch sagen würde, ich bin auch schon mittlerweile ein alter Sack, zumindest im Kopf. Da bin ich Idealist. Ich will nicht weg. Ich will das hier schaffen.
Ja.
Da wirklich, ich möchte hier einen Beitrag leisten. Natürlich, mich nervt das wirklich. Da hat wirklich Markus Krall so recht gehabt. Er hat gesagt, wie hat er sich radikalisiert? Nicht im Internet, sondern mit dem Blick auf seinen Steuerbescheid. Das ist ein so wahrer Satz. So fühlt, glaube ich, jeder, der gerade auch irgendwie Unternehmer ist. Aber
ja, ich glaube, viele Angestellte.
Ich möchte das wirklich. Man sollte es hier weiter probieren. Das ist, man muss leidensfähig sein, aber das ist meine Heimat. Am Ende bin ich auch sau dankbar, dass ich hier geboren wurde und das alles durchleben durfte. Und ich finde, man hat auch so einen Funken Verantwortung, dass die nächste Generation auch so leben darf. Also natürlich ist es schwer, wenn man nicht in politischer Verantwortung ist, dort was zu ändern. Aber deshalb ist es ja auch so ein kleiner Aspekt, warum wir hier das machen. So, wir hätten uns schon lange absetzen können. Das würde gehen.
Das habe ich mir auch neulich gedacht. Ich habe das Gefühl, eigentlich machen sich nur die Leute so richtig Sorgen oder Gedanken, die eigentlich weg könnten. Also nicht nur natürlich, aber viele.
Ja.
Und das, also denen es eigentlich ja egal sein könnte, nicht egal, aber wo man sagt, ja gut, dann, wo dann die Leute immer sagen, ja, dann geh halt, wenn es dir nicht passt. Ja. So, das finde ich teilweise auch irgendwie so absurd.
So, aber das zeigt mir, dass es auch, Mann, das ist meine Heimat hier.
Ich würde mich auch schwer tun jetzt. Also klar, ich könnte mir theoretisch überall vorstellen zu leben. Aber weißt du, dass ich jetzt sage, so, das ist es. Das ist schwer. Also klar, jetzt Italien, Norditalien, Schweiz, Österreich natürlich so geschenkt, Liechtenstein sofort, auch jetzt in Tschechien oder Polen, das hat jetzt kein Problem, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, da will ich jetzt hin. Südafrika, klar, USA, ja, aber da wird es schon sehr drauf ankommen, wo. Natürlich könnte man sich das vor, Japan hätte ich schon, auch wenn ich das Land ganz toll will, Japan würde ich mir schon denken, boah, leben, boah, nee, ich glaube eher nicht.
Ja.
Also es ist schon so, dass man sich denkt, naja, eigentlich ist schon ganz gut hier. Also ich habe jetzt auch nicht den Drang wegzugehen, überhaupt nicht.
Nee, wir werden es hier schaffen. Wir schaffen es auch so.
Du hast es ja schon geschafft.
Ja,
mein Gott. Sagen böse Zungen.
Kanzleramt ist das Ziel.
Ich muss mich jetzt mehr in Claude reinarbeiten. Ich benutze das jetzt immer mehr und ich muss sagen, ich finde es echt gut. Also ChatGPT, muss ich sagen, ist echt, also echt irgendwie, also das nutze ich eigentlich nur noch für so Deppenaufgaben. Vielleicht mal so übersetzt mal was oder fasst mal was zusammen, aber sonst irgendwie so richtig, also alles, was anspruchsvoller mal ist, eigentlich wird man jedes Mal sauer. Ich habe dich auch schon die KI sehr oft beleidigen sehen.
Also natürlich, ChatGPT. Na klar, immer.
Das war das Beste, wenn das dann, weil wir haben so einen Firmen-Account und dann hier, was soll das? Schämst du dich nicht? Aber das, ich finde auch, das ist wie so ein kleines Kind, wenn man dann, so, wenn wirklich so ein ganz enttäuschendes Ergebnis, dann, wo man dann auch sagt, so, was soll das? Da fällt dir dann ja auch wirklich nichts mehr ein.
Ich merke das wirklich, was ich für ein schlechter Mensch bin. Ich bin sau respektlos mit der KI. Ich schreibe wirklich respektlos.
Ja, aber musst du ja auch sein, wenn du wirklich schockiert bist. Also was ich bei ChatGPT so schlecht finde, wir haben ja sogar diese Monster-Version. Was kostet die 200 Euro im Monat?
Ja.
Das ist
ja
irre.
Ja.
Und wenn du einfach, du gibst dem, was mich am meisten triggert, du gibst dem Beispiele und sagst, hier, schau dir mal an, hier, ich habe jetzt das und das. Als Beispiel, mach hier 10 neue Sachen. Dann macht er einfach nur 1:1 die Scheiße. Der versteht teilweise nicht mal, oder wenn du sagst, der Sinn, so, hast du den Sinn kapiert, mach, dann macht er wirklich nur immer ins gleiche Loch rein. Und das ist so schlecht. Das ist so schlecht, dass ich jedes Mal sauer werde.
Ja, immer Claude, ins gleiche Loch ist sehr schlecht.
Ja, das ist wirklich sehr schlecht.
Schlechte Idee.
Und Claude ist da schon, finde ich, du merkst, es ist irgendwie so ein bisschen natürlicher, das ist so ein bisschen smarter, so ein bisschen kreativer. Also, mal schauen, vielleicht.
Aber ich muss jetzt, also eine Sache finde ich ganz spannend, weil wann hat man das zum letzten Mal erlebt, wo eine Branche sich so krass überbietet im Innovationswettkampf? Das ist wirklich wochenweise hier, zum Beispiel Christoph ist ja am meisten hier irgendwie und Chris, der unsere IT macht, die sind ja jeden Tag 8 Stunden mit irgendeiner KI am Chatten. Dann habe ich auch noch 1-2 in meinem Bekanntenkreis, die wirklich so im Kreativen viel machen. Und jede Woche, wenn ich mich mit denen austausche, gefühlt jede Woche, also alle 4 Wochen, ändert sich deren Präferenz, welche KI die nutzen. Und dann sagen die, ja, jetzt ist gerade der besser. Oh, ChatGPT gerade schlecht. Und plötzlich 4 Wochen später, ah, jetzt haben sie ein neues Update gemacht, jetzt ist gut. Und dann ist Gemini wieder schlecht. Das ist ja geil.
Ja, ja, Gemini fand ich auch, als das rauskam, also das, wann war das, Dezember oder so, fand ich auch geil. So. Jetzt mittlerweile nervt mich jetzt so, auch. Das nutze ich jetzt immer weniger.
So,
ja?
So gerade in unserer Bubble, jetzt so unabhängig auch so ein paar Experten, die ich kenne, die sind jetzt voll auf dem Claude-Film. Habe ich jetzt auch dann mal genutzt. Ja, war geil. Aber es wechselt sich immer, weil die sich gegenseitig überbieten. Wie geil ist das? Und wann hatten wir so eine Situation das letzte Mal in irgendeiner anderen Branche? Ich habe mich gestern Nacht das so gefragt, habe gesagt, Handys, als die rauskamen, ich erinnere mich, als ich Kind war, da wo dann
Sony und Nokia.
So, und wo dann Motorola dieses richtig dünne hatte, yeah, weißt du noch? Da kam gefühlt jede Woche irgendein Handy raus, was irgendein krasses Feature hatte. Bam, 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 und dann kam das iPhone.
Ja, stimmt, wenn man sich das iPhone jetzt mal die letzten 10 Jahre anschaut, dann muss man ja leider sagen, so, gut, Kamera ist top, aber sonst, so, boah, ja, viel passiert ist jetzt nicht.
Und dann denke ich mir auch, scheiße, Monopole sind Mist.
Ja.
Weil es gab diesen Hammer-Wettbewerb dieser Handy-Anbieter, BlackBerry, Motorola, so Dings, bumm, Sony, bum, 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 krass viele neue Dinge, in einer kurzen Zeit und dann kam Apple, hat es geschafft, Respekt, Chapeau, aber jetzt ist so gerade so Handy so ein bisschen tot. Smart ist so,
ja.
Die Innovationszyklen sind nicht mehr so krass. Und jetzt hast du gerade KI, wo das plötzlich, bam, bam, kein deutscher Player dabei, leider, aber es passiert gerade super viel und ich bin dann gespannt, wann es so vorbei ist. Aber das sind eigentlich die geilsten Phasen. Ich glaube, so bei Autoherstellern in den 70ern, da habe ich noch nicht gelebt, aber das kann ich mir auch vorstellen, so alle paar Monate ein geiles neues Modell. Ich finde das geil.
Ja gut, Autos geht ja schon auch viel ab, aber da spielen wir jetzt halt auch, also wir spielen natürlich noch mit, aber ja,
in
halt
China.
Ja genau, also da ist schon auch viel Musik drin, das kriegt, stimmt, man halt vielleicht nicht, du so hast mit. Recht, ja. Ja. Autos, ich meine, in China ist ja auch spannend, da zerlegt es ja auch sehr, sehr viele jetzt. Da wird auch spannend, wer dann da übrig bleibt. Was ich schon interessant finde, mit diesem KI-Thema, ich weiß auch nicht, wo das hingeht. Es gibt ja jetzt auch so Leute, die dann sagen, ja, hier Geschichte oder so brauchst du ja nicht mehr studieren oder das brauchst du ja nicht mehr studieren. Es wird wirklich echt schwer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt gerade so 18, 19, 20. Also jetzt zu entscheiden, was man studiert, weil du darfst ja einen Fehler nicht machen. Du darfst dich ja jetzt nicht komplett von dem, was jetzt gerade passiert, zu sagen, ach KI. Und in 20 Jahren, genauso wäre es auch vor 20 Jahren, damals gehst du zu einer Bank, so. Weil damals die Kings oder sag mal 2000, so Masters of the Universe und so. Jetzt eine Bankausbildung, habe ich damals auch überlegt, hätte mein Vater auch ganz toll gefunden. Die hätte mich jetzt nicht umgebracht, aber jetzt eine Bankausbildung wäre jetzt nicht so das Ding gewesen. Also man sollte so eine Ausbildung eh nie überschätzen, aber ich finde das schon schwer, jetzt gerade heute zu sagen, so was studiert man? Und ich würde gerade sagen, ob es jetzt Geschichte ist, ob es Philosophie ist. Ich glaube, gerade sowas fände ich wichtiger als jetzt irgendwie so ein Trendstudiengang, dass man sagt, so Wirtschaftsingenieur damals war Programmieren. Ich meine, heute heißt es ja, Programmierer werden alle überflüssig. Das glaube ich jetzt nicht, aber du siehst ja, wie sich sowas in 10, 20 Jahren komplett von, verdienst du dich dumm und dämlich zu bis morgen arbeitslos. In 20 Jahren kann es dann auch wieder ganz anders aussehen. Also ich finde gerade smart Sachen zu studieren, wo ich trotz KI einfach was weiß, was kann. Und ich glaube, dass das wichtiger denn je wird, weil gerade wenn immer mehr Leute gar nichts mehr wissen und nur noch mit KI arbeiten, dann ist es ja umso wichtiger, dass ich Sachen wirklich weiß. Also zum Beispiel jetzt, dass man nicht mehr Geschichte oder so Philosophie, ich kann jetzt auch sagen, ja, Philosophie brauche ich nicht, frage ich die KI, die fasst mir das ja alles zusammen. Aber ich, also ich Ich würde das gar nicht unterschreiben.
Ich würde also erstmal vielleicht auch gar nichts studieren.
Das ist die nächste Frage. Ja, natürlich, Handwerk ist sowieso eine gute Idee, absolut.
Stand jetzt, ich habe ja eine...
In Deutschland zum Beispiel auch genial, weil, da sind wir wieder beim Thema Konkurrenz, viele Betriebe machen da ja zu. Ist grundsätzlich ein Riesenproblem, aber wenn ich jetzt da auf dem Markt bin, wahrscheinlich, da ist bessere Zeiten findest du wahrscheinlich nicht. Du kannst ja, selbst wenn du der dümmste Handwerker bist, dann bist du wahrscheinlich auch noch ausgebucht, weil es einfach zu wenige gibt.
Ich habe ja eine jüngere Cousine, die ist jetzt auf einer weiterführenden Schule in der 5. Klasse und fragt dann auch mal so, was willst du machen? Die hat noch keine Ahnung. Du merkst das, ne? Das geht mal so, mal so.
5. Klasse? Hm? Ja gut, musste ja auch noch
nicht haben. Nein, ist ein Kind. So. Ich stelle mir mal so vor, auch so, wie geil wäre das, wenn man Florist wäre? Boah, ist das cool. Geil. Alter, du bist in dem Laden, es riecht immer so toll, ich liebe den Geruch.
Stimmt, ja. So ein schöner Blumenladen ist was so Tolles.
Schöner Blumenladen, dann kommen, gut, es kommen entweder Leute rein, die sehr traurig sind oder sehr happy.
Ja, gut. So. Ja.
Ne? Aber es ist halt immer was Emotionales. Du siehst das Ergebnis deiner Arbeit.
Ja, und du stellst es ja auch individuell dann zusammen. Früher habe ich gegenüber von einem Blumenladen gewohnt, das war schön. Das ist auch, habe ich noch am Weißenburger Platz gewohnt in München.
Ja.
Rosenheimer Platz, Heidhausen. Es war toll, so wenn du so einen Blumenladen, so das macht auch so ein Viertel ganz anders. So,
und jetzt guck mal, stell mal vor, Läden. Du hast wieder Scheiße gebaut und musst deiner Frau oder willst deiner Frau dann ein Blumenbouquet schenken.
Ich benehme mich so gut, ich muss nie Blumen kaufen.
Alle paar Wochen muss ich das mal machen. So, darf ich das machen? Dann gehe ich hier.
Du meinst alle 2 Tage.
Und ich habe hier einen Floristen, den finde ich toll.
Er ist nicht nur respektlos zur KI.
Die KI kriegt aber keine Blumen. Dann gehe ich da rein.
Wir müssen mal Best of deiner Beleidigung an die KI eigentlich mal vorlesen beim nächsten Mal.
Schämst du dich nicht? Peinlich,
ja, ist okay.
Stell mal vor, du gehst in den Florist rein.
Ja, ich höre auf.
Und es sind so Selbstbedienungsterminals wie bei McDonald's. Wie kacke das wäre.
Ja, oder wenn da so ein Roboter ist. Ja,
das geht nicht.
Nee.
Das,
so was wird es auch geben, aber das ist halt dann
nicht
für eine komische Zielgruppe.
Genau, so Blume 2000 oder wie das heißt. Die machen das vielleicht dann irgendwann, die Läden. Kennst du die nicht? Heißt das nicht so? Blume 2000? Nichts gegen Blume 2000, aber ich glaube,
das kenne ich, glaube ich, nicht. Nee,
aber wenn ich zum Florist gehe, ich will mit einem Menschen sprechen, der sagt, alles klar, ich mache Ihnen das hier so und so. Ich will nicht, dass ein Roboter das macht. Ich will nicht, dass das ein Hologramm macht. Und ich will nicht,
ich prügeln. Blumenladen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen, wie du auf den Roboter einprügelst. Ah, toll.
So, und ich will auch nicht so ein McDonald's-Checkout haben.
Aber so ein Roboter würde mich auch, glaube ich, der provoziert dich halt.
Ja.
So, wenn ich mir uns so auf 180 vorstelle, wenn es schnell gehen muss, und dann redet der noch so langsam und dann ist der einfach generell langsam und blöd und dann, ich glaube, so ein Roboter bringt dich so, also richtig zur Weißglut.
Kennst du das, wenn du irgendwo anrufst und dann ist das so eine Roboterstimme und du sprichst dem schon rein, damit abbricht, damit du schneller vorankommst?
Furchtbar. Ja, das ist wirklich furchtbar.
Das mache ich mit dir. Ja,
mach ich mit dir. Ich hab diese Woche einen tollen Beitrag gemacht, also das habe ich ein bisschen aufgefresht. 10 Geldregeln, das tut auch wirklich mal gut, wenn man sich einfach mal so versucht, seine Prinzipien, ich meine, es lebt ja nicht jeder jeden Tag rund um die Uhr nach irgendwelchen Prinzipien, aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man sich so Sachen klar macht. Und was ich auch manchmal mir denke, man muss ja auch aufpassen, dass man auch nicht in diesen Prinzipien gefangen ist. Also ich glaube, es ist wichtig, so Leitplanken zu haben, aber man sollte auch nicht zu kleinteilig werden, weil dann wird es ja auch geiselhaft. Also wenn man wirklich jeden Tag, gut, manche Menschen müssen mehr aufs Geld schauen, aber wenn ich mir jeden Tag mich nur damit beschäftige, das hat ja auch so ganz widersprüchliche Aspekte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sparen will, investieren will, dann habe ich auch eine große Gefahr, dass ich mich natürlich extrem limitiere. Das ist immer so ein gefährliches Spiel zwischen Verschwendung und Ausgaben, Investitionen. Weil wenn ich alles selber mache, das ist ja schon, das haben wir ja auch zu lang gemacht. Ich ganz besonders, dass man eigentlich immer so, ja, ich mache alles selber und ich will sowieso schon mal keinem auf die Nerven gehen und Geld ausgeben will ich auch keins. Und das ist natürlich auch total limitierend, weil wenn ich einfach mit Geld Probleme lösen kann, also Probleme oder auch mir Hilfe holen kann,
Stop.
Das ist, glaube ich, auch echt ein unterschätzter Hebel. Also total unterschätzt.
Geld ist ein Werkzeug.
Ja, absolut. So. Also das ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz wichtig, dass man sich auch immer mal wieder hinsetzt und sich fragt, was, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann irgendwie eine Haushaltshilfe, was weiß ich, das kann auch ein Produkt sein, ja. Das kann ja alles sein. Dass man sich wirklich fragt, was kann ich ändern? Also ich merke das ja, ich bin ja vor ein paar Wochen umgezogen, unsere Küche ist jetzt deutlich besser, die ist nicht nur größer, die ist schöner, funktionaler, mehr Platz. So Kleinigkeiten jeden Tag, das fällt einem oft gar nicht so auf. Ich habe mir das neulich mal gedacht, boah, das ist schon irgendwie ein Unterschied. Alleine, wenn das alles besser sortiert ist, wenn ich jeden Tag einfach das smoother geht, ich spare mir Zeit, es kostet mich weniger Nerven, wenn ich jetzt irgendwie hier nochmal, da muss ich erst irgendwas rausziehen und dann ist da irgendwie, es ist so Kleinigkeiten auch, das sind Riesenunterschiede.
Voll.
Wenn Sachen einfach besser funktionieren, besser geordnet sind. Allein schon, dass ich mich nicht wie du aufregen muss hier mit der KI. Auch wenn so eine KI, auch so ein Beispiel. Man gewöhnt sich auch dann zu, man beleidigt lieber 4 Wochen die KI, anstatt dass man sagt, ja, okay, ich probiere jetzt einfach mal eine neue.
Ja.
Also man ist oft einfach so in diesen Dingern drin.
Voll, voll.
Dass man einfach, manchmal sucht man es, glaube ich, auch, weil man sich dann vielleicht auch einfach aufregen will. Aber das sind so Beispiele. Oder ich habe neulich auch überlegt, für ein Kurzvideo habe ich mir gedacht, boah, ich hatte so ein paar rudimentäre Ideen, aber ich habe gemerkt, das ist so, und dann hätte ich auch, habe ich es natürlich schon öfter mal mit ChatGPT probiert und da habe ich mich auch meistens geärgert, weil immer Schrott. Aber dann habe ich gedacht, so jetzt nimmst einfach mal Claude und fragst den, vielleicht kann der das besser. Und tatsächlich, der hatte 2, 3 gute Ideen und ich dachte, ja okay, das ist gut. Dann habe ich das selber noch ein bisschen angepasst und so veredelt, hat gepasst. Und das sind so Beispiele. Ich hätte jetzt natürlich auch entweder selber eine Stunde überlegen können, dann mich im Kreis drehen oder mich bei ChatGPT das wieder machen können, was auch nichts gebracht hätte. So einfach mal so Schwenk raus.
Voll. Dazu vielleicht, heute kommen die linken Seiten von mir raus. Ich glaube, wir werden, die Frage, die sich jetzt, glaube ich, fast alle Unternehmer stellen, ist, wie kann ich mit KI mein Geschäft effizienter machen? Das ist so ein Ding, ne? Also wie kann ich KI bei mir im Unternehmen umsetzen, damit ich entweder mehr Umsatz mache oder meine Kosten senke? Durch mehr Effizienz. Das ist ja, und jeder probiert aus und hier. Und das Paradoxe ist ja, dass viele KI nutzen, aber dennoch nicht produktiver sind, weil dann neue Problemfelder entstehen. Das ist ja, das finde ich eigentlich gerade spannend. Aber nehmen wir mal an, in mittlerer Zeit, das wird auch so sein, schaffen wir das? Vielleicht ist es zu weit hergeholt, aber ist ein Unternehmen immer besser, wenn es effizienter wird? Ich weiß es nicht. Oder gibt es auch irgendwann...
Gut, also meinst mit Effizienz jetzt einfach, du holst das Maximum raus, du sparst Geld oder du... Ja.
Weil ich habe mich das jetzt auch mal ganz ehrlich gefragt. Ne? Wir werden in 2 Jahren... selbst von den Mitarbeitern, die wir haben, nur jetzt rational betrachtet. Ne, jemand kommt raus, keine Emotionen. Wir werden sie wahrscheinlich viele nicht brauchen.
Ja.
Jetzt mal nur so. Uns vielleicht auch nicht. Aber macht das den Laden hier besser?
Nee. Also ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Wenn jedes Unternehmen in Deutschland zu 150% effizient wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eine Arbeitslosenquote von 30-50%. Also das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Gerade jetzt mit KI. Also ist das dann, das ist ja auch eine Frage, ob das sinnvoll ist, weil wenn du jetzt ein Unternehmen hast in einem Land mit Massenarbeitslosigkeit, dann ist es natürlich schon fraglich, ob die Leute auch noch deine Produkte kaufen können. Natürlich ist das auch ein Faktor. Das war damals auch bei Ford auch ein Thema, dass die Fließbandarbeiter, das ist natürlich, wenn die Autos bauen, ist es natürlich auch irgendwo ganz gut, wenn theoretisch sich der auch ein Auto leisten kann. Weil wenn ich jetzt natürlich nur Arbeiter habe, die nichts konsumieren, dann ist das natürlich auch schlecht. Also das muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Also ich glaube jetzt auch, dass es irgendwie unternehmerisch nicht schlau ist zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt jeden raus, den ich jetzt irgendwie krampfhaft durch KI ersetzen kann.
Weil schau, guck mal.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Jetzt in der
außer nichts nutzt natürlich, aber sonst.
Aber auch, das klingt so bescheuert, aber auch aus menschlicher Sicht. Jetzt unser Videocutter. So, jetzt ist es keine krasse These, wenn ich sage, in 2 Jahren wird der Videoschnitt komplett, also könnte das eine KI genauso. In 95% der Fälle.
Ja gut, aber die bringt ja schon mal keine eigenen Ideen ein, aber zum Beispiel.
Jetzt kommt's. Weißt du, ich liebe das mit ihm arbeiten. Erstmal, er ist ein toller Mensch.
Ja, absolut.
So. Zweitens, er baut hier auch auf, das Licht und so, und das sieht einfach viel besser aus als früher, als ich das gemacht habe.
Das kann die KI auch schon mal nicht.
So.
Dann bräuchte ich da ja schon wieder jemanden. Oder ich muss selber machen.
So. Dann ist es jemand, der es einfach dann selbstständig macht. Ich muss ihm nicht so, er macht das selbstständig, er denkt selber mit, macht es dann hier mal ein bisschen anders. Hier weicht er mal vom Skript ab, weil es besser ist.
Genau.
Wenn was nicht passt, dann kannst du mit ihm reden. Man geht gemeinsam Highlights durch und so. Und das macht es ja auch aus. Man mag es ja auch, mit Menschen zu arbeiten. Und ob es dann am Ende, wenn wir es uns leisten können, zu sagen, ja, dann kriegt der halt menschliches Gehalt, aber dann ist das doch was Tolles für die Firma.
Ja, und wie gesagt, das ist ja dann auch was für die Gesellschaft, weil das ist ja so wichtig, weil der konsumiert dann ja auch. Und das wäre ja irre, also ja, menschlich irre, aber auch wirklich rational, jetzt wirklich nur aufs Geld schauend irre, beide Seiten irre, wenn man jetzt sagt, ja, hier, ich muss jetzt möglichst viele Mitarbeiter loswerden. Das machen auch nicht alle Unternehmen, das ist ja auch, wie gesagt, das Märchen. Wenn wir uns jetzt mal eine Printredaktion vorstellen, wo wir selber gearbeitet haben, da sind 20 oder 30 Leute. Ganz ehrlich, das kann ich heute mit KI, da brauche ich vielleicht noch 2, 3 Leute, aber die schmeißen ja auch nicht alle raus, weil das halt dann auch, das wird das Produkt besser, ist das dann noch der Sinn und Zweck einer Redaktion, weil da kommen ja auch verschiedene Meinungen, verschiedene Charaktere zusammen. Das ist ja auch ein Gesamtkonstrukt. Da kann ich jetzt natürlich auch das Ganze mit der KI machen, aber da wird es dann ja auch irgendwann absurd.
Voll.
Also
voll.
Das meine ich. Wenn alle jetzt zu 150% effizient werden in den nächsten 2 Jahren, dann haben wir,
ich will,
dann ist
das
jeder
auch
zweite
nicht
arbeitslos. Ne, das wäre auch, wie gesagt, in jeglicher Hinsicht dämlich.
So, und guck mal, wir haben jetzt nichts zu verschenken. Wir sind ein Startup, so, ne, klar. Aber ich will diese maximale Effizienz. Ich will das gar nicht haben.
Aber, was wir natürlich schon sagen müssen, es wird mehr Effizienz geben, was in Maßen natürlich auch gut ist.
Jetzt ja auch schon.
Ist interessant, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der ist Private Equity in der Branche unterwegs, aber im Personalwesen. Und der gemeint KI, weil ich auch gefragt habe, ja, wie sieht das aus mit KI? Und er meinte, ja, es ist Wahnsinn. Also, was die mittlerweile alles kann, wofür man keinen echten Menschen mehr braucht. Der meinte auch, sie wollen jetzt eigentlich ihren Jahresplan machen, aber sie verschieben das jetzt nochmal um 3 Monate, weil sie einfach nicht wissen, was in 3 Monaten ist, also wie die Entwicklungen sind. Und er hat auch gemeint, die Unternehmen stellen halt gerade nicht mehr ein.
Ja.
Auch Leute, die jetzt gerade mit dem Studium fertig sind, die jetzt verzweifelt sind, so nach dem Motto, ja, was habe ich falsch gemacht? So, ja, du hast jetzt nichts falsch gemacht, sondern du, ja, es wird halt gerade einfach, entweder stellen die Unternehmen gar keinen ein oder dann in gewissen Branchen oder Positionen halt nicht.
Ja.
Und das ist schon brutal. Und ich meine, wir reden dann über Mindestlohn 1 Euro hoch oder Kündigungsschutz. Und das meine ich, das ist ja auch so eine SPD-Aufgabe oder auch generell von jeder Partei natürlich, dass man sich mal überlegt, wie kommen wir denn jetzt in so eine Phase nicht nur gut durch, sondern wie kann man das begleiten? Und sind da jetzt neue Vorschriften oder Durchprügeln von anderen Vorschriften, ist das so sinnvoll? Weil was ist jetzt der Effekt bei einem Kündigungsschutz? Dass ich als, wenn der vielleicht sogar noch verschärft wird, so nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir aufpassen, ja, dann stellen die Unternehmen ja erst recht keinen mehr ein. Dann schmeißen sie vielleicht keinen raus, aber dann sagen sie, okay, wir stellen jetzt einfach die nächsten 3 Jahre erstmal gar keinen mehr ein, weil wir kriegen den ja nie wieder los und wir wissen gar nicht, was passiert. Und das fehlt mir halt so komplett bei der Politik auch gerade. Ich habe das Gefühl, die verstehen nicht mal ansatzweise, was da jetzt kommt oder was da gerade schon passiert.
Ich habe da jetzt nur Schlagzeilen nur kurz überflogen. In Berlin gibt es doch jetzt so eine Verpflichtung ab, wenn man 10 Mitarbeitern hat, Azubis zu, also man muss einen Azubi mit dazu nehmen, sonst muss man Strafzahlungen zahlen. Irgendwas ist
genau, das weiß ich nicht, so, aber das
es
das
geht in diese Richtung, was natürlich schon absurd ist, das da quasi so eine Art Verordnung zu machen, mit vielleicht sogar einem richtigen Hintergedanke. Aber ich habe mal vor ein paar Wochen, mich so grob reingelesen, was wir machen müssten, damit wir ein Ausbildungsbetrieb sein können. Wir könnten ja theoretisch ja auch Leute ausbilden. Ja, können wir machen.
Ja, ja.
Alter, das
viel
ist
wahrscheinlich,
ein
oder?
Bürokratischer Akt, niemals.
Ja.
Also sag niemals nie, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wir könnten das gar nicht stemmen mit dem Client, also dieser bürokratische Akt an Azubi, was eigentlich was Gutes ist.
Ja.
Wir könnten hier Leute ausbilden, die hätten eine geile Ausbildung. Aber
gut, jetzt muss man sagen, es muss natürlich irgendwelche Grundlagen geben, weil sonst bildet jeder halt jemanden aus und dann am Ende ist das ein absoluter Depp, weil der halt nur Kaffee kocht den ganzen Tag. Aber ja, man müsste das sicherlich vereinfachen, da bin ich mir relativ sicher.
Ich sage, weil wir so ein kleines Team sind, wir hätten... Die Leute würden hier deutlich besser ausgebildet werden als in einem Konzern, wo alles so super ist, wo die am Ende weniger machen als bei uns.
Ja, das Problem ist, bei uns würden sie viel lernen. Die Frage ist halt, wäre das jetzt so für so einen Schablonenberuf gut? Also das wäre halt, das, also sie würden wahrscheinlich sehr viel lernen, um, ja, das ist das Problem. Du brauchst ja dann, im Endeffekt bei so einem Ausbildungsberuf ist es ja schon eher dann, dass du so ein Zahnrädchen in so einem größeren Ding bist.
Ja.
Jetzt, ich meine, ja.
Da kannst jetzt die KI nicht unbedingt,
du wirst ja jetzt nicht ausgebildet zum, zum Unternehmer oder zum, was weiß ich, zum ja. Obermacker.
Das ist hier die Boss-Trafo.
Ja, das ist die Boss-Trafo. Azubi Obermacker.
Ja,
meine
ja.
Ausbildung zum Obermacker bei Herrn Krieger, der den ganzen Tag sich mit der KI streitet und sich dann mit dem Blumenroboter prügelt. Ja, das ist doch toll.
So. Oh Mann.
Ein schöner Gedanke noch, das vielleicht zum Abschluss, ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber von Jeff Bezos finde ich das sehr inspirierend, und zwar, dass man Reue im Leben möglichst reduziert. Also das finde ich ganz schön von beiden Seiten her gedacht, wenn wir jetzt wieder zum Geld kommen. Es ist natürlich maximal blöd, sich irgendwelchen Schwachsinn zu kaufen, um mit Geld um sich zu schmeißen und sich dann ständig zu denken, boah, habe ich das jetzt gebraucht? Also ich finde, es macht nichts unglücklicher, als sich irgendeinen Schrott zu kaufen. Also wirklich Qualität, sich wirklich Sachen, wo man sich drauf freut, auf die man vielleicht sogar spart oder von denen man schon länger träumt. Oft, wenn man sie dann hat, dann wird es natürlich auch nochmal trotzdem, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich was, was mein Leben besser macht, wo ich mich wirklich freue. Dass man da die Reue reduziert, also wirklich auf Qualität geht, kein Geld verschwendet, aber auch auf der anderen Seite die Reue, also kein Geld verschwenden, aber auch nicht zu viel sparen. So dieses, so Leute, die sich so kaputt sparen, ich finde es auch manchmal so faszinierend, wenn dann Leute sagen, ja, ich Urlaub, wer braucht sowas? Also Reisen, so stell dir vor, du bist 80 und hast nie irgendwas von der, warst noch nie irgendwo. Oder hast noch nie hast auch keine tollen Erinnerungen. Jetzt kann man auch sagen, okay, du kannst auch eine tolle Erinnerung haben im Plattenbau mit der Familie. Ja, das mag sein, aber trotzdem, wenn ich es mir leisten kann, so dieses, das finde ich ganz schlimm. Also manchmal ist es einfach so dieser vernünftige, balancierte Umgang mit, dass man nicht viel braucht. Ich muss auch sagen, ich bin froh, ich brauche wirklich wenig. Also ich habe schon so Sachen, die mich glücklich machen, aber ich bin eigentlich schon auch, ich denke mir auch bei den meisten Sachen, brauche ich das eigentlich nicht.
Um es vielleicht dann auch auf Ostern zu drehen, ich finde das einen sehr, sehr klugen Gedanken und wichtig. Wenn jetzt nicht, ich weiß, viele haben dann Probleme, sich selber was zu gönnen. Dann macht's für jemanden, den ihr liebt.
Auch eine schöne Sache.
Ich weiß, dass wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe, ich habe die Geschichte schon häufiger erzählt, wenn ich von der Welt gehe, ich werde mich an nichts mehr erinnern, was ich mir Teures für mich gekauft habe. Ich werde mich daran erinnern, wie ich mit meiner Oma in Kairo sitze und ihr den Traum erfülle. Von den Pyramiden.
Das meine ich.
Ganze Familie um Pool in der Villa und meine Oma und ich sitzen da und sie sagt Danke. Das wird vermutlich mein letzter Gedanke sein.
Und das meine ich. Ja, jetzt hättet ihr das auch daheim vielleicht einen schönen Tag gehabt, ja. Aber das kannst du ja nicht vergleichen, nicht ansatzweise. Ja. Ich glaube, das ist einfach es ist ein besonderer Ort, es ist eine ganz andere Stimmung, es ist ein ganz anderer Kontext, und das meine ich. Ich habe zum Beispiel auch jetzt einen kleinen Traum, einfach mit Eltern und Schwiegereltern vielleicht in 2-3 Jahren gemeinsam auf die Malediven. Das fände ich richtig toll. Das fände ich so richtig toll. Als wir da waren, haben wir gedacht, Mensch, jetzt hier mit den Eltern, die fänden das richtig toll.
Mach das.
Und es gibt ja bald noch was Spannendes zu verkünden. Das machen wir nächste Woche. Ist jetzt nicht mehr streng geheim, aber ich habe es noch gar nicht so. Aber das kann man nächste Woche erzählen. Nach Ostern. Nachdem ich wieder auferstanden bin, wenn ich deine ganzen Beleidigungen durchgelesen habe.
Ich werde jetzt Gemini beleidigen.
Und Reue reduzieren gilt natürlich auch für Risiken. Also ich glaube, es ist auch schlimm, wenn man gar keine Risiken eingeht. Also einfach Sachen machen mit Augenmaß, nicht gaga, nicht völlig drüber, aber so einfach so ein gesundes, am Ende
wirst du eh sterben.
Gesundes Ding, ja genau. Ich finde das immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Talk erzählt habe, ich finde, das ist der befreiendste Gedanke überhaupt. Es gibt ja Leute, die haben da vielleicht Beklemmungen, ich kann das auch verstehen, aber wenn es mir irgendwie scheiße geht, also ich hatte vor kurzem mal vor ein paar Wochen so eine Infusion, hat das irgendwie so wehgetan, habe ich mir in dem Moment gedacht, ja, was soll das passieren, dann stirbst du halt und dann muss ich lachen. Das ist der befreiendste Gedanke. Ja gut, dann sterbe ich halt jetzt hier. Dann, wow, also so einfach so völlig dumm. Aber der Gedanke, genau, wenn ich irgendwelche Probleme habe, denkst du dir, ja gut, jetzt habe ich noch, was habe ich noch, 40 Jahre, 50, wenn es gut läuft. Mein Gott.
Kriegst du auch.
Wer interessiert sich für mich? So, das ist Ja, also ich finde das super befreiend. Ja. Was ja, Schöneres gibt es gar nicht.
Ja, ja. Voll.
Also es hat auch was Beklemmendes, aber für mich hat es viel mehr was Befreiendes. Wenn ich denke, ja, ja. Mein Gott, ist doch völlig egal. Völlig wurscht. Ein schöner österlicher Gedanke.
Danke dir. Oh,
hat Spaß gemacht. Mich hast du nicht zu den Pyramiden ausgeführt hier. Da siehst du mal, wie hier die Prioritäten verteilt sind. So, Leute, frohe Ostern euch.
Lass dich aber da.
Frohe Ostern, macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns kommende Woche. Und Kanal abonnieren, da könnt ihr uns natürlich ein Ostergeschenk machen. Und danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.